Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Bettina Köster, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Schon verziehen? Philosophen diskutieren über den Wert des Vergebens. 75 Jahre nach dem Hitler-Attentat. Eine Graphic Novel setzt neue Akzente bei der politischen Bildung. Erinnern und vergleichen, wie sich die Arbeit an NS-Gedenkstätten verändern könnte. Und gegen sexuellen Missbrauch, Wissenschaftler und Praktiker arbeiten an Schutzkonzepten. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft und dazu gehört auch immer mehr, dass Frauen und Männer aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfinden und auch heiraten, trotz diverser Unterschiede in Lebensauffassung und familiärem Hintergrund. Glück und Unglück können in diesen Partnerschaften jedoch ganz nah beieinander liegen, je nachdem, wie die Herausforderung der Unterschiede gemeinsam bewältigt werden. Der Historiker Michael Jaissmann hat ein Buch über die Kulturgeschichte binationaler Paare geschrieben. Und ich fragte ihn, warum im alten Griechenland zum Beispiel eine interkulturelle Partnerschaft eingegangen wurde.
Also das hatte die verschiedensten Gründe. Vor allen Dingen natürlich war es ein Bestandteil von strategischen Heiratsallianzen der Oberschicht, die versuchen, ihre Handelsbeziehungen zu stärken und Handelsplätze zu sichern durch familiäre Bande mit dort Wohnenden. Das war ein ganz zentrales Motiv.
Und wovon hing es dann ab, dass diejenigen dann auch in die Gesellschaft integriert wurden, die dazu geheiratet haben?
Also die dazu geheiratet haben, wurden in die Gesellschaft integriert in dem Maße, in dem sie sozial respektabel waren. Also wenn ein reicher athenischer Kaufmann eine reiche Frau von einem Handelsplatz jenseits des Schwarzen Meeres heiratete, dann war das sozusagen absolut legitim und da wurde gar nicht drüber gesprochen. Da wurde erst drüber gesprochen, als Perikles ein Gesetz erließ, dass er eine Unterscheidung in der athenischen Gesellschaft schuf, die besagte, wir können nicht mehr alle Fremden aufnehmen, wir können auch nicht akzeptieren, dass die ungleichen Menschen hier bei uns genau die gleichen Rechte haben wie die gleichen Menschen, nämlich die Athener selbst. Und deshalb müssen wir da jetzt gewissermaßen einen Zaun hochziehen und das hat er dann auch getan.
Das erinnert ja fast ein bisschen an unsere aktuellen Debatten im Moment, wenn es darum geht, wer beispielsweise in einem bestimmten Land, wer in Europa sein darf, wer nicht. Ich denke auch an die Diskussionen um Übergriffe beispielsweise auf dem Kölner Hauptbahnhof zu Silvester, wo es ja auch ganz stark darum ging, was passiert jetzt, wenn jetzt arabische junge Männer auf deutsche junge Frauen treffen. Inwiefern muss da, sage ich jetzt mal, auch von der Gesetzgebung her auch ein Rahmen geschaffen werden in der Gesellschaft, damit solche Beziehungen und Paare aus unterschiedlichen Kulturen eine Grundlage haben?
Also das ist sehr interessant, was Sie ansprechen, weil sich da schon einiges in Deutschland getan hat. Nehmen Sie nur die Rechtsprechung dazu, die Sie gerade erwähnt haben. Worauf stützt die sich, wenn solche Übergriffe, und das waren ja manchmal sehr rabiate Übergriffe, wenn die geschehen? Wie ist denn ein solcher Täter zu beurteilen? Und da galt bislang, also bis zum Jahr 2010 etwa, galt, dass es so etwas wie eine kulturelle Entschuldigung gab oder ein kultureller Minderungsgrund, wenn man sagt, naja, dieser Mensch ist in dieser bestimmten Kultur aufgewachsen und er konnte halt gar nicht anders, weil das ihm seine Kultur so vorgab. Das war ein Relikt noch aus der Gerichtsbarkeit über den Nationalsozialismus. Da war das oft eine Entschuldigung, dass man sagte, der Mensch, der war so jung und der kannte gar nichts und der ist gewissermaßen damit entschuldigt. So, diese Rechtsprechung hat sich nach 2010 radikal geändert und es ist so, dass heute diese Art von kultureller Entschuldigung nicht mehr stattfindet.
Das war jetzt ein Sprung von der Geschichte in die Gegenwart. Ist es schwerer geworden im Laufe der Jahre oder ist es leichter geworden?
glaube, ehrlich gesagt, es ist immer gleich schwer oder gleich leicht. Nur es hing eben zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Kriterien ab. Mal war es der soziale Stand, mal war es auch der Bildungsstand, mal war es die ethnische Abstammung. Das war also immer unterschiedlich, aber leicht war es nie. Und warum war es nicht leicht? Weil es der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat. Aha, die anderen sind so, ihr seid so. Das ist eine selbstreflexive Ebene, die durch den anderen in die Familie kommt. Und das ist nicht immer ganz leicht auszuhalten.
Und gibt es da Strategien, wie Paare damit umgegangen sind?
Ja, es gibt bemerkenswerte Strategien. Im Fall von Ruth Sirici und Karma Sirici aus Botswana, die unter den schlimmsten Pressionen doch zusammengefunden haben und 1950 den ersten weltweiten Protest gegen Rassendiskriminierung ausgelöst haben. Die haben gesagt, das war so eine weiße Engländerin und ein Afrikaner aus Botswana, wir sind nicht zwei verschiedene Rassen. Wir sind ein und derselben Rasse. Und alles, was wir aushandeln, handeln wir als Frau und Mann untereinander aus. Und sonst ist da gar nichts. Das war also eine radikale Position der Individualisierung und der sozusagen selbstgewollten Gleichstellung.
Michael Jaismann, Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin war das. Er sprach über sein Buch Die Freiheit der Liebe – Paare zwischen zwei Kulturen. Es ist übrigens im Hansa Verlag erschienen. Vor 75 Jahren, genauer gesagt am 20. Juli, scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Daran wurde auch schon vor ein paar Tagen feierlich erinnert. Aber selbst nach so langer Zeit streiten sich Historiker, Familienangehörige und politische Gremien immer noch darüber, was den Attentäter Stauffenberg und seine Mitverschwörer eigentlich antrieb und welche Zukunft sie nach dem Tod Hitlers planten. Das sind überwiegend Spekulationen, an denen sich der Illustrator Nils Schröder nicht beteiligt. Er hat seine sogenannte Graphic Novel zum Thema geschaffen, die eine Sichtweise darstellt. Und die könnte künftig auch als Schulmaterial genutzt werden. Hören Sie mehr von Ursula Storost, die den Illustrator getroffen hat.
Der Illustrator Nils Schröder blättert in seinem gerade erschienenen Buch, der Geschichte des 20. Juli 1944, die Biografie eines Tages. Verfasst als Comicroman oder, wie es auch heißt, als Graphic Novel. Das erste Bild zeigt eine dunkelhaarige junge Frau mit Kurzhaarfrisur und ernsten Gesichtszügen.
Die Frau ist Margarete von Oven. Sie entstammt auch einer alten preußischen Offiziersfamilie. Und ihre Rolle im Widerstand war die, dass sie mit Stauffenberg und von Treskow zusammen diese berühmten Walküre-Befehle umformuliert hat.
Nils Schröders Zeichnungen sind schnörkellos und eindringlich. Sie verdeutlichen die Charaktere der einzelnen Menschen, die mit dem Hitler-Attentat in Verbindung standen.
Das ist vielleicht ungewöhnlich, dass es mit einer Frau anfängt, aber allgemein kann man sagen, die Frauen der Widerstandskämpfer, diese Frauen hatten eine zentrale Rolle, sie sind aber meistens im Hintergrund geblieben.
Nils Schröder, Jahrgang 1970, interessierte sich schon als Kind für deutsche Geschichte. Der Großvater erzählte über die Zeit des Nationalsozialismus. Heute zeichnet Nils Schröder diese Geschichte und fügt Sprechblasen hinzu. Das vereinfache Sachverhalte nicht, sagt er. Man könne viele Details kurz und doch sehr präzise darstellen, zum Beispiel den Moment der Bombendetonation, historische Frontverläufe oder den Lageplan der Wolfsschanze, des damaligen Führerhauptquartiers.
Ich wollte zeigen, wie sah eigentlich das Führerhauptquartier aus? Wie war das eigentlich aufgebaut? Ich wollte auch ein bisschen den Zeitgeist vermitteln, denn viele dieser Wehrmachtsangehörigen hatten ja noch eine Art von Optimismus. Gerade diese Wolfsschanze war ja eine totale Scheinwelt. Ja, die SS-Wachmannschaften, die hatten da eine Sauna. Man könnte fast sagen, das war so eine Art Sommerfrische da mitten im Wald. Die waren verschont vom Bombenkrieg.
Nils Schröder hat sich jahrelang mit dem 20. Juli und den handelnden Personen beschäftigt. Ein Schwerpunkt seiner Geschichte liegt auf den verschiedenen Widerstandsgruppen und deren Vernetzung.
Hitler hat versucht, es so darzustellen, als sei es eine kleine Gruppe elitärer, adliger, ehrgeiziger Offiziere gewesen. Heute gibt es in der Geschichtswissenschaft eine Disziplin, die sich mit den Netzwerkstrukturen beschäftigt. Das heißt, heutzutage wird immer offensichtlicher, dass es wirklich Hunderte von Widerstandskämpfern waren und dass die Widerstandskreise untereinander sehr eng verknüpft gewesen sind.
Dass Stauffenberg als Vater von 5 Kindern sich zu so einem Wagnis entschloss, fasziniert den Illustrator. Das sei bewundernswert, auch wenn er noch 1933 ein Anhänger der Nazis war. Allerdings räumt Nils Schröder ein, war Widerstand 1944, als der Krieg schon verloren war, längst überfällig.
Es gibt ja diese statistische Größe, dass nach dem 20. Juli 1944 mehr deutsche Soldaten gefallen sind als in den ganzen Kriegsjahren vorher. Das muss man sich mal klar machen. Es sind also vor allem die jüngeren Jahrgänge gnadenlos verheizt worden. Aber die ermordeten Juden meinetwegen, die anderen Minderheiten, die bis dahin ermordet worden sind, kam dieser versuchte Staatsstreich natürlich zu spät.
Verlegt hat diesen ungewöhnlichen Bildroman über den 20. Juli der Berliner Bebra Verlag. Verleger Ulrich Hopp hat bislang wenig Erfahrung mit Graphic Novels. Von diesem historischen Comic ist er aber begeistert. Das sind nicht nur Sprechblasen, sondern eindrucksvolle Bilder, sagt er.
Bei der Historie ist es, finde ich, wichtig, dass man eben auch gewisse Formalien einhält, wie zum Beispiel so eine Bombe gebaut ist. Wenn Sie die jetzt in dem Text beschreiben wollen, da kommen Sie ganz schwer an Menschen ran, die eigentlich keine technische Affinität haben. Aber durch diese Zeichnung, die Nils Schröder gemacht hat, ist es eigentlich klar, wie die Schwierigkeiten waren bei diesem Attentat und warum es auch nicht geklappt hat.
Ulrich Hopp entstammt einer Generation, deren Väter noch Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg waren. Die haben kaum über ihre Erlebnisse im Krieg und den Nationalsozialismus gesprochen. Wenn heute Comics über Nazi-Deutschland erscheinen können, sei das auch Befreiung und Demokratisierung der Geschichte, sagt der Verleger.
Und ich denke, da hat Nils Schröder was ganz Tolles gemacht, nämlich der hat das nicht irgendwie auf eine Generation hin ausgerichtet, sondern er ist eher von dem Inhalt ausgegangen. Und ich glaube, dass es auch breit vermittelbar ist. Also wir haben jetzt schon die Rückmeldung, dass einige Schulen mit Nils Schröder zusammenarbeiten wollen und dass das offensichtlich bei der jungen Generation doch ankommt.
Junge Menschen ansprechen will auch Dr. Hans-Georg Golz, Historiker und Programmleiter Druck bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Seit einigen Jahren verzeichnet das Programm immer mehr Graphic Novels der Sparte Geschichte.
Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass es ein Format für Jüngere, haben aber ganz schnell gelernt, dass dieses Format, was sich auch bei unseren Bestellungen widerspiegelt, durchaus auch bei den etwas älteren, gesetzteren Menschen großen Anklang findet.
Die unter 25 und die über 50-Jährigen bilden die Hauptkundschaft für Graphic Novels. Galten Comics noch vor 20, 30 Jahren als Schund, vor dem man die Jugend bewahren müsse, sind sie heute zur anspruchsvollen Lektüre avanciert. 2014 verlegte die Bundeszentrale erstmals Graphic Novels. Anlass war der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs. Da gab es gleich mehrere Veröffentlichungen, zum Beispiel
4 Geschichten aus Deutschland und Frankreich. Zweisprachig haben wir das gemacht und es hat sehr große Nachfrage gefunden. Da geht es um individuelle Schicksale auf beiden Seiten der Westfront im Ersten Weltkrieg.
Zeithistorische Jubiläen, so Hans-Georg Golz, erzeugten Aufmerksamkeit und seien wunderbare Bildungsanlässe. Und es sei absolut begrüßenswert, dass Comics sich heute an große historische Themen wagten.
Also eine Graphic Novel mit Adolf Hitler als Darsteller ist lange undenkbar gewesen, wie auch im Film. Heute funktioniert das. Oder denken Sie an das Thema Unterdrückung. Wir haben demnächst eine Graphic Novel zum Thema Mauthausen im Programm. Das wäre auch völlig unvorstellbar gewesen. Und wenn man Graphic Novels macht, dann müssen die auch in Anführungszeichen schön sein und künstlerisch gestaltet werden.
So wie Nils Schröders Buch über den 20. Juli, das sich ganz auf die Kraft der Zeichnungen konzentriert. Entschlossenheit, Angst und Zweifel jedes einzelnen Widerstandskämpfers im Bild darstellt. Für die Leser vielleicht ein Impuls, selber zu handeln, hofft Hans-Georg Golz.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser ungeheure Mut, den Stauffenberg an den Tag gelegt hat und seine Gruppe, jetzt ganz egal, ob es lupenreine Demokraten waren, dieser ungeheure Mut in der historischen Situation, der kommt, glaube ich, ziemlich gut zum Ausdruck und könnte durchaus ein Anlass sein, dass man auch heute Zivilcourage beweist.
Dass Stauffenberg kein Demokrat war, dass er und seine Mitverschwörer kein demokratisches System installieren wollten, darüber ist sich die Wissenschaft heute einig. Der Historiker Maximilian Zilken von der Universität Hamburg geht noch einen Schritt weiter. Stauffenberg, sagt er, habe auch im Widerstand die Politik der Nationalsozialisten nicht grundsätzlich abgelehnt.
Sie haben keine Aussagen von Stauffenberg, Ablehnung der Verfolgung von Kommunisten, Sozialdemokraten. Sie haben keine Quellen, die irgendwie eine Diskrepanz zu Rassegesetzen. Sie haben auch nicht, wie 38, 39 im Militär, es ja durchaus schon positionelle Haltung gibt, die eben diesen Krieg ablehnen, weil sie eben darin eine Gefahr für den Bestand Deutschland sehen. Und sie haben bei Stauffenberg erstmal eben die Teilnahme.
Wie schwierig es für die Offiziere um Stauffenberg gewesen ist, sich überhaupt zum Widerstand durchzuringen, muss man auch vor der Folie der preußischen Moral betrachten, ergänzt Professor Arndt Bauerkemper von der Freien Universität Berlin. Die Wehrmacht, so der Historiker, sei 1934 auf Hitler vereidigt worden.
Und der Eid hat im preußischen Offizierkorps einen ganz hohen Stellenwert. Also einen Eid zu brechen, erforderte zunächst erstmal eine gewisse Überwindung. Dann kam hinzu, dass sehr viele Angehörige dieses Kreises, ja, unter anderem auch Stauffenberg selber, ja vieles von dem begrüßt hatten, was die Nationalsozialisten machten.
Was Stauffenberg letztendlich bewogen hat, vom Hitler-Befürworter zum Attentäter zu werden, darüber rätselt die Wissenschaft bis heute. Es gibt einige wenige Aussagen, so Arndt Bauerkemper, die belegen, dass er das Handeln der Nationalsozialisten nicht mehr mit der Ethik und Moral eines deutschen Offiziers vereinbaren konnte.
Es gibt Aussagen von ihm, die sinngemäß besagen, dass er eben den Angehörigen von deutschen Opfern, an die dachte er natürlich vor allem, nicht mehr in die Augen schauen können, wenn man diesen Versuch jetzt nicht wagen würde. Also es kommt so eine moralische Überzeugung hinzu und es kommt die Überzeugung hinzu, diese Tat zu wagen. Es steckt aber auch ein Inhalt dahinter, ein politischer Inhalt, nämlich mindestens diese nationalsozialistische Diktatur zu stürzen.
Genau an diesen Diskussionen sieht der Hamburger Historiker Maximilian Zilken die Grenzen von Graphic Novels. Die Vielschichtigkeit wissenschaftlicher Diskussionen könne in einer noch so gut gemachten Bildergeschichte immer nur unzureichend eingefangen werden, sagt er.
Was sie in der Graphic Novel halt nicht haben, ist, dass sie bestimmte Argumente gegeneinander so abwiegen können. Also sie müssen sich dann für bestimmte Motive, Charakterzüge entscheiden, die natürlich nur eine Möglichkeit der Interpretation darstellen.
Erinnerungskultur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Die Formen können dabei ganz unterschiedlich sein. Von Gedenktagen bis zu Gedenkstätten, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Eine NS-Dokumentationsstelle ist in Krefeld und die Leiterin der Villa Mehrländer, so heißt die Gedenkstätte, Sandra Franz, hielt kürzlich einen Vortrag an der Hochschule Düsseldorf. Ihr liegen die aktuellen Bezüge in der Gedenkstättenarbeit besonders am Herzen und die Historikerin sieht ihre Arbeit immer stärker im Kontext von Flüchtlingsbewegung, autoritären Populismus in der Gegenwart und eben Erinnerungskultur. Unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper hat mit ihr gesprochen.
Wir haben einen ganz kleinen Rechtsruck in der Gesellschaft und wir haben mittlerweile eine immer stärker werdende rechtspopulistische Partei in Deutschland, die unsere Erinnerungskultur klar angreift, die von sich sagt, dass sie nicht antisemitisch sei, aber eben auch sagt, dass die Erinnerungskultur, wie wir sie betreiben, nicht weiter bestehen sollte. Und das ist natürlich etwas, gegen das wir ganz stark klar vorgehen wollen.
Gemeint ist die AfD, die Alternative für Deutschland, deren Aussagen, wie beispielsweise die von Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland, die Zeit des Nationalsozialismus sei ein, Zitat, Vogelschiss in der deutschen Geschichte, laut Historikerin Sandra Franz, ein Grundrauschen erzeugt haben, das sich konkret in der Gedenkstättenarbeit zeigt, dort für Probleme sorgt. Getreu dem Motto, das wird man doch noch mal sagen dürfen. Doch genau hier, so Franz, zeige sich die Bedeutung der Erinnerungskultur und der Gedenkstätten.
Wir versuchen auch immer wieder zu unterstreichen, dass die Politik, die dort propagiert wird, klare Parallelen und Tendenzen hat, die man bereits in den 20er, 30er, 40er Jahren gefunden hat, dass man da durchaus auf bewährte Strukturen zurückgreift, dass das gefährlich ist, dass man versucht, die Ängste, die in der Gesellschaft vorherrschen, zu instrumentalisieren.
Doch die konkreten Herausforderungen für Gedenkstätten und ihr Personal durch diese Entwicklung seien groß, so Franz, und spürbar.
Jugendliche spielen immer mit Grenzen, die sie verletzen können. Und wenn ihnen von großen Parteien oder größer werdenden Parteien vorgelebt wird, dass bestimmte Grenzen nicht mehr gelten, dann werden die auch versuchen, die zu überschreiten. Das heißt, es passiert immer wieder, dass auf einmal Jugendliche einen Hitlergruß machen oder ein Hakenkreuz irgendwo hinmalen, vielleicht ein T-Shirt anhaben, wo eindeutig rechtspopulistische Tendenzen zu sehen sind oder sympathisiert wird mit bestimmten Gruppen. Wenn man dann nachfragt, merkt man oft, da steckt kein geschlossenes antisemitisches oder rechtes Weltbild hinter, sondern es soll provozieren, es soll Grenzen verletzen. Und das ist auch im Grunde erstmal nichts Problematisches. Das Problematische ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen erklären müssen, warum das eine Grenze ist, die man nicht verletzen darf.
Dennoch, auch die Besuche von AfD-Politikern von in der Provokation geschulten Menschen nehme in Gedenkstätten zu. So Franz, da müsse man klar sein, die Regeln durchsetzen.
Ohne die Grenzen der Demokratie zu verlassen. Also das ist eben der Punkt, dass alles, was wir tun, immer darauf basiert, dass wir sagen, wir verhalten uns demokratisch, wir respektieren, sofern unser Gegenüber auch bestimmte demokratische Grenzen respektiert.
Ein Spannungsfeld, das durch eine weitere Entwicklung geprägt werde.
Die Gedenkstättenarbeit in den letzten 30, 40 Jahren hat natürlich ganz massiv darauf aufgebaut, dass man mit den Berichten der Überlebenden gearbeitet hat. Das war auch absolut das Wichtigste, was festgehalten werden musste. Jetzt sind wir mit der Situation konfrontiert, dass diese Personen mehr und mehr nicht mehr unter uns leben, also verstorben sind mittlerweile, oder eben andersherum, dass die Personen, die noch am Leben sind, sagen, ich bin körperlich nicht mehr in der Lage oder auch geistig nicht mehr in der Lage, das immer wieder zu wiederholen.
Das Zeitalter nach den Zeitzeugen, es rückt immer näher. Und diese Zäsur fällt eben in eine Periode des ansteigenden Rechtspopulismus. Inwiefern beides kausal miteinander zu tun haben könnte, kann Franz nicht sagen. Fakt ist, auch in der Gesellschaft nimmt das Bewusstsein für die NS-Zeit, für solche Mechanismen und Gefahren ab, auch und gerade bei jungen Menschen.
Aber das ist natürlich die Herausforderung, dadurch, dass das politisch, wenn ihnen da vorgelebt wird, nee, das ist gar nicht notwendig und eigentlich stimmt das auch gar nicht, dann ist das natürlich auch verwirrend und löst Konflikte innerhalb des Identitätsprozesses der Jugendlichen aus. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir auf jeden Fall konfrontiert sind.
Franz meint die Frage, was habe ich damit zu tun? Eine Frage, die angesichts einer immer heterogeneren Bevölkerungsstruktur in Deutschland immer häufiger gestellt werde, so die Historikerin.
Wir haben eine ganze Reihe von Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht nicht unbedingt ausschließlich deutsche Wurzeln haben. Das zeigt sich da natürlich. Wir haben aber auch Jugendliche, die aus Familien kommen, die seit mehreren Generationen in Deutschland sind, die eben sagen, das hat im Grunde gar nichts mehr mit mir zu tun. Also natürlich zeigt sich das da irgendwie.
Hinzu komme eine weitere Entwicklung, nämlich ein Generationenwechsel in den Einrichtungen. Viele Leiterinnen und Leiter, die teilweise die Gedenkstätten aufgebaut hätten, würden nun in den Ruhestand treten. Franz sieht in all den Entwicklungen aber auch eine Chance, gerade aufgrund der Aktualität.
In der Gedenkstättenarbeit selbst, neben den etablierten Führungen und Workshops, die es schon länger gibt, könnte man jetzt auch gucken, Vergleiche ziehen. Sich rechtspopulistische Sprache heute anzugucken, zu vergleichen mit der rechtspopulistischen Sprache in den 30er, 40er Jahren. Das ist ein Workshop, den wir aktuell schon tun. Dass wir uns sehr viel mit dem Thema Zivilcourage beispielsweise beschäftigen oder gesellschaftliche Verantwortung und dabei auf Beispiele aus der NS-Zeit zurückgreifen und sagen, wie hätte man sich da verhalten können? Wie hätte man sich realistisch verhalten können? Nicht jeder ist ein Held, aber welche Möglichkeiten hat man eben, um sich damit auseinanderzusetzen? Ich glaube, das sind Aspekte, die in der aktuellen Gedenkstättenarbeit auf jeden Fall mehr einfließen sollte.
Zumal diese Facetten durchaus auch in der Gesellschaft diskutiert werden. Erst Anfang des Monats hatte beispielsweise die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sich für verpflichtende Schülerbesuche in Holocaust-Gedenkstätten ausgesprochen. Es geht da nicht nur um Flüchtlinge, sondern um alle Jugendlichen. Ich bin davon überzeugt, dass der Besuch einer Gedenkstätte auf jedem Lehrplan stehen und sich jeder zumindest einmal in seinem Leben damit auseinandersetzen muss, hatte Kramp-Karrenbauer der Bild-Zeitung gesagt. Eine Forderung, die in der Wissenschaft eher skeptisch gesehen wird. Und auch Franz ist zurückhaltend.
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Aufarbeitung der Geschichte an sich im Schulalltag verankert ist und dass auch tatsächlich jede Schule in irgendeiner Form eine Dokumentationsstelle oder eine Lokalerinnerungsstätte besucht. Ich halte nichts von Pflichtbesuchen, von Gedenkstättenorten, von ehemaligen Konzentrationslagern, vor allen Dingen nicht im pubertierenden Alter.
Darüber habe sie sich auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, die in diesen Einrichtungen arbeiten.
Wenn sie dort eine Gruppe haben und die sind gezwungen, dorthin zu kommen, im Worst-Case-Szenario, die sind nur für einen Tag da, dann werden diese Jugendlichen mit etwas konfrontiert, was sie nicht einordnen können, was sie überwältigt, was sie emotional überwältigt. Und in irgendeiner Form müssen die Emotionen herauslassen und das wird vermutlich auch irgendwie in Aggressionen oder in irgendeiner Form unpassendem Verhalten geäußert werden.
Ihrer Meinung nach sollten die Besuche ermöglicht, aber freigestellt werden. In Krefeld beispielsweise gäbe es Schulen, so Franz.
Die sagen, wir fahren immer in der 11. Klasse oder in der 10. Klasse, wann auch immer, in eine Gedenkstätte. Alle Schülerinnen und Schüler können mitfahren. Keiner muss mitfahren und keiner wird bestraft, weil er nicht mitfährt. Und in der Vergangenheit war es so, dass ein sehr großer Teil der Schülerinnen und Schüler mitfahren wollte.
Es sei wichtig, so Franz, dass das Ganze freiwillig geschehe und dass den jungen Menschen Zeit dafür gegeben würde. Denn eines stellte sie bei ihrer Tätigkeit, aber auch eben im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen fest, die jüngere Generation habe ein großes Interesse und gerade deswegen sei es so wichtig, so die Historikerin.
Den Besuchergruppen klarzumachen, warum es nicht das gleiche ist, als wenn wir über den 30-jährigen Krieg reden, sondern es ist ein historisches Ereignis, was ganz gravierende Parallelen und eine ganz gravierende Relevanz für unseren aktuellen Alltag hat, für unsere aktuelle Gesellschaft.
Und somit die Gedenkstättenarbeit trotz des Generationenwechsels, trotz des beginnenden Zeitalters nach den Zeitzeugen und eben wegen des politischen Drucks eigentlich eine neue Konjunktur erfährt.
Der Fall Lügde in Ostwestfalen hat in der jüngsten Vergangenheit Unfassbares ans Tageslicht gebracht. Nicht nur die Taten selbst erschrecken, sondern auch das Versagen einiger Institutionen. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird immer öfter zum öffentlichen Thema und zeigt deutlich, wie gesellschaftliche Einrichtungen versagt haben, von der Kirche bis zum Internat. Auch wenn die Dunkelziffer im Bereich sexueller Missbrauch sicher noch hoch ist, haben Forscher und Praktiker begonnen, besondere Schutzkonzepte zu entwickeln. Und das Deutsche Jugendinstitut in München hat im Auftrag des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung begonnen, diese Schutzkonzepte in einem Monitoring zu erfassen. Die Ergebnisse werden im September vorgestellt. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat sich vorab schon einmal mit Experten aus Forschung und Praxis über den Schutz vor sexuellen Übergriffen an besonders sensiblen Orten umgehört.
Kinder haben Rechte, ein Kinderleben lang. Kinder haben Rechte, wer Lust auf mich verlangt.
Die Siebtklässler der Schule am Tannenberg in Göttingen haben das bekannte Kinderlied für ein Musical einstudiert. Kinderrechte wie der Schutz vor Gewaltanwendung sind an der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ein großes Thema. Einige der rund 160 Schüler und Schülerinnen sind schwerst mehrfach behindert, können nicht selbstständig essen und laufen. Manche haben das Down-Syndrom oder Autismus. Auch Flüchtlingskinder sind dabei, manche nach mehrjähriger Flucht traumatisiert, berichten Sabine Lohbecker und Maria Brinkmann, die Leiterinnen der Tagesstätte und der Schule. Das Thema sexueller Missbrauch sei häufig präsent.
Dass besonders kleine Mädchen sexuell missbraucht werden. Von Freunden der Familie, von
auch immer.
Opa. Ja. Also wir haben ja häufig Kinder, die eine große Assistenzleistung brauchen. Beim Schwimmen zum Beispiel duschen und ausziehen. Die lassen sich nicht mehr anfassen. Oder die haben im Genitalbereich blaue Flecken. Auf der anderen Seite haben wir häufig Kinder, die in Einzelsituationen im Bus oder bei den Therapeuten oder beim Einkaufen gehen mit den Betreuern Sachen erzählen, wo wir denken, das kann ein Kind sich nicht ausdenken, wenn es geistig behindert ist und in der Grundstufe. Da sind wir auf Alarmstufe,
ja,
oder?
Ja, ja, da gucken wir dann ganz genau hin. ein ganz großes Problem ist.
Viele können ja gar nicht sprechen. Genau. Die können vielleicht malen, aber es gibt ja auch die, die auch das nicht können. Ne? Mhm. Wo wir aber ganz stark den Verdacht haben, Mensch, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Aber die Kinder haben keine Chance, irgendwie das mitzuteilen.
Um die Kinder vorbeugend zu stärken und bei Missbrauchsfällen gezielt handeln zu können, hat die Schule am bundesweiten Modellprojekt Beraten und Stärken teilgenommen. 15 Monate lang haben sich Schulleitung sowie ein Teil der Lehrer, Erzieher und Therapeuten fortgebildet und ein auf die Schule zugeschnittenes Schutzkonzept entwickelt. Maren Kohlshorn von der Göttinger Kinder- und Jugendberatung Phoenix hat sie dabei unterstützt. Nach Ansicht der Psychologin benötigen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung arbeiten, besonders viel Beratung, weil diese stärker noch als andere gefährdet sind, Opfer sexueller Übergriffe zu werden.
Sie haben oft viel weniger Wissen, ne, über Sexualität, was ist richtig, was nicht, was darf man nicht. Sie haben oft eine ganz große Bedürftigkeit, ne, im Bereich Sexualität, weil sie es nicht ausleben können, aber auch oft, weil sie andere Vernachlässigungen oder sowas haben und es sich dann wünschen, damit zu kompensieren. Also sie haben dadurch eine viel, viel größere Gefährdung auch tatsächlich, dass andere sie ausnutzen oder dass sie sich auf Dinge einlassen, weil sie die Konsequenzen nicht überschauen.
Die Schule am Tannenberg versucht es mit Transparenz. Das pädagogische Personal ist darin geschult, sexuelle Gewalt zu erkennen und darf einen Verdacht auch aussprechen. Die Eltern sind über die Schutzmaßnahmen informiert und die Schüler lernen mithilfe des Präventionsprogramms, Ben und Stella wissen Bescheid, dass es außer Liebe und Freundschaft auch Missbrauch gibt, erzählt die Lehrerin Claudia Wopowa.
Es geht um Stärkung der Kinder und es ist deutschlandweit auch das einzige Präventionsprogramm, was so ganz klar einen Baustein auch nennt, sexueller Missbrauch. Also Ben und Stella wissen Bescheid über sexuellen Missbrauch. Bis dahin hat man gelernt, dass es okay ist, um diese Wörter auch zu benutzen und ne, da kein Schamgefühl haben muss. Und das entwickelt dann so eine Selbstverständlichkeit für die Kinder, auch darüber zu sprechen, es gibt sexuellen Missbrauch und was ist das eigentlich und man darf das nicht. Und schlussendlich dann, wie kann ich mir Hilfe holen, wenn mir das passiert ist.
Die Schule am Tannenberg ist nicht die einzige Einrichtung, die sich gegen sexuelle Gewalt wappnet. Kurz nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle an Schulen und Internaten der Bundesrepublik im Jahr 2010 hat der Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch Leitlinien zur Prävention und Intervention in Institutionen erarbeitet. Wie können Schulen, Kitas und Heime, Freizeiteinrichtungen und religiöse Gemeinden, aber auch Krankenhäuser und Praxen einerseits erkennen, dass Mädchen und Jungen intern oder extern Opfer geworden sind? Wie bieten sie andererseits selbst davor Schutz? Johannes Wilhelm Röhrig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, fordert zum Beispiel von jeder Klinik,
dass sie sicherstellt, dass Mädchen und Jungen bei ihr einen maximal geschützten Raum finden. Dafür ist es wichtig, dass auch Leitungsverantwortliche Kenntnis und Wissen haben zu Schutzkonzepten und dass die Ressourcen von den Trägern der Kliniken zur Verfügung gestellt werden. Und es müssen Regeln aufgestellt werden zu Nähe und Distanz. Wichtig ist vielleicht zuletzt, dass das Personal gut ausgesucht wird, dass erweiterte Führungszeugnisse eingefordert werden, Fachkräfte fortgebildet sind, sie über ein Basiswissen zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verfügen und dass möglichst viele Fachkräfte an dem E-Learning-Programm teilnehmen werden.
Der Missbrauchsbeauftragte und die Uniklinik Ulm haben kürzlich den kostenlosen Online-Kurs Kinderschutz in der Medizin auf den Weg gebracht. Dieser soll Führungs- und Fachkräften dabei helfen, bei konkreten Missbrauchsfällen die richtigen Ansprechpartner zu adressieren, aber auch mit den besonderen Risiken im Krankenhaus umzugehen. Denn zwischen Behandelnden und insbesondere den jüngeren Patienten besteht ein Machtgefälle. Körperliche Untersuchungen sind notwendig. Minderjährige halten sich teilweise länger ohne Bezugspersonen in einer für sie fremden Umgebung auf. Einige haben bereits negative Erfahrungen mit sexueller Gewalt hinter sich. Professor Jörg Fegert, Leiter der Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.
Was für unseren Bereich, glaube ich, wichtig ist, ist, dass die Täterinnen und Täter Handlungen als medizinisch notwendige Intervention tarnen. Und da haben wir halt in der Medizin einen privilegierten Zugriff auf den Körper und jeder hat eigentlich auch schon als Kind gelernt, dass man vom Arzt und von der Krankenschwester bestimmte Dinge tolerieren muss, die unangenehm sind, weil es das braucht, damit alles besser wird.
Fegert spricht von einer Vielzahl gefahrengeneigter Situationen und Orte wie dem Aufwachbereich der Anästhesie, der scheinbaren Notwendigkeit einer nächtlichen Untersuchung ohne Beisein einer medizinisch-technischen Assistentin oder der nahen Beziehung zum Kinderpsychiater. Mit sexuellem Missbrauch und dem Schutz davor hat der ärztliche Direktor sich schon lange vor dem runden Tisch der Bundesregierung beschäftigt. Auslöser dafür war, dass er über den verdächtigen Chefarzt seiner damaligen Klinik eine standesrechtliche Begutachtung schreiben musste. Der Verdacht bestätigte sich. Bei einer Hausdurchsuchung wurden tausende kinderpornografische Abbildungen gefunden.
Der hat nach jeder Therapiestunde die Jungs am Penis stimuliert, bis der Penis erregiert war, und hat mit einem Geodreieck das abgemessen und fotografiert und hat den Kindern gesagt, das gehört zu einer Psychotherapie, weil unter der Psychotherapie entwickelst du dich auch sexuell und das muss ich dokumentieren. Und das ist so eine typische Strategie, wo man Halbwissen nimmt und scheinbar ärztlich handelt. Das wirkt von außen völlig verrückt, aber die Kinder haben das geglaubt. Und deshalb ist so ein anderes Thema Information von Patienten, Patientenrechte, dass wir erklären, was wir tun.
Um herauszufinden, ob die vom Runden Tisch geforderten Schutzkonzepte bereits entwickelt und umgesetzt worden sind, befragt das Deutsche Jugendinstitut, DJI, im Auftrag des Missbrauchsbeauftragten derzeit Bildungsinstitutionen, Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen. Dr. Heinz Kindler, beim Münchner Institut für Kinderschutz zuständig, spricht von einem Entwicklungsprozess.
Wir haben Bereiche wie jetzt zum Beispiel Jugendreisen oder auch einzelne Religionsgemeinschaften mit ihrer Jugendarbeit, die sich eben noch relativ am Anfang befinden. Und wir haben in den Bereichen stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendverbandsarbeit einfach schon eine längere Geschichte der Auseinandersetzung.
165 Kliniken, an denen Kinder und Jugendliche behandelt werden, hat das DJI befragt. Davon haben 20% bislang ein umfassendes Schutzkonzept entwickelt. In 2/3 der Häuser gibt es eine interne Ansprechperson, in der Hälfte Verhaltensregeln, etwa für die Berührung von Kindern und Jugendlichen oder für den Umgang mit ihren Schamgrenzen. Heinz Kindler bilanziert,
dass das Feld sich auf den Weg gemacht hat, dass die große Mehrzahl der Kliniken ein oder mehrere Elemente von Schutzkonzepten berichten konnte, dass wir bei unseren Kontakten und Besuchen auch sehr beeindruckende Beispiele gesehen habe. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Klinik, die Kinderrechte im Treppenhaus in nicht zu übersehender Art und Weise aufgeschrieben hat, oder an eine andere Klinik, die eben solche Regeln für den Umgang mit Kindern mit dem Personal entwickelt und dann nach einer Erprobungszeit auch nochmal mit dem Personal besprochen hat.
Für entscheidend hält Maren Kohlzorn von der Göttinger Beratungsstelle Phoenix, dass jede Institution die für sie passenden Bausteine selbst entwickelt und immer wieder daran feilt. Sonst lande das Schutzkonzept im Ordner.
Und eine meiner entscheidendsten Erfahrungen ist, es steht und fällt mit der Leitung. Das Entscheidende ist die Haltung, und zwar, das muss von oben kommen. Das ist ein wichtiges Thema.
Verzeihen und vergeben, das gehört im menschlichen Miteinander zum Alltag. Die beste Rache ist das Verzeihen, sagt auch ein deutsches Sprichwort, wenn es darum geht, auf Kränkungen oder Unrecht zu reagieren. Schwieriger wird das Verzeihen, wenn es um größeres Unrecht geht, das sich Menschengruppen oder Staaten einander antun. Kriege sind da nur ein Beispiel. Die können das Verzeihen und Aussöhnen erheblich erschweren, manchmal auch unmöglich werden lassen. Auch Philosophen beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Verzeihen. Ist es wirklich eine Tugend, vergeben zu können? Oder kommt es immer auf den Kontext an? Und können gestörte Beziehungen durch die Vergebung repariert werden? Diese Fragen wurden kürzlich unter Philosophen diskutiert bei einer internationalen Tagung vom Institut für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Dörte Hinrichs hat für uns zugehört.
Verzeihen ist für die Philosophie ein Thema seit ihren Anfängen und durch die ganze christliche Tradition hindurch natürlich, aber auch ein Thema, das in der Gegenwart eine große Rolle spielt, in vielen politischen und sozialen Kontexten, etwa wenn es um die Frage geht, wie man Greisen, Kriegsverbrechern begegnen soll. Vor einiger Zeit zog das Verzeihen einer Überlebenden des Holocaust, Eva Kohr, gerichtet an einen Mittäter des Holocaust, Oskar Gröning, im Lüneburger Prozess große Kritik auf sich. Und das macht deutlich, dass Verzeihen nicht ohne weiteres als eine Tugend aufgefasst werden kann, dass man den Wert des Verzeihens durchaus hinterfragen kann und es vielleicht auch Situationen gibt, in denen es sogar eine Pflicht gibt, nicht zu verzeihen.
Professor Oliver Hallig vom Institut für Philosophie der Universität Duisburg-Essen spricht damit gleich einen neuralgischen Punkt an, der die Grenzen des Verzeihens auslotet. Der Holocaust markiert genau diese Grenze. Und die hat die Auschwitz-Überlebende Eva Moses-Kohr in den Augen vieler überschritten. Sie, die am 4. Juli 85-jährig gestorben ist, hat die vermeintlich medizinischen Zwillingsexperimente von Dr. Josef Mengele im Vernichtungslager überlebt. Jahrzehnte später hat sie ihm und anderen Nazis verziehen, um nicht länger in der Opferrolle zu verharren.
It heals me, it liberates me, and what I like to even add, that makes the broken life whole again.
Eva Moses-Kohr fühlte sich geheilt und befreit. Ihr zerbrochenes Leben fühlte sich wieder ganz an. Sie, die bis auf ihre Zwillingsschwester fast alle Familienmitglieder durch den Holocaust verloren hatte, erlebte durch den Akt der Vergebung eine Befreiung von jahrzehntelangem Schmerz und ein Ende ihrer Albträume. Eva Moses-Kohr hat in den USA, in Indiana, ein Holocaust-Museum und eine Vereinigung von Auschwitz-Überlebenden gegründet und sich als Anwältin der Opfer verstanden. Am 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hielt sie dort eine Gedenkrede und traf den damals letzten noch lebenden SS-Lagerarzt des KZs, Dr. Hans Münch, um ihm öffentlich auf den Trümmern eines ehemaligen Krematoriums zu vergeben. 2015 trat Eva Moses-Kohr als Nebenklägerin im Prozess gegen den Auschwitz-Buchhalter Oskar Gröning auf und reichte ihm die Hand. Die Empörung der Opfer war groß. Nicht nur für ihren Ehemann, ebenfalls ein Holocaust-Überlebender, auch für viele andere waren ihre Gesten der Vergebung nicht nachvollziehbar.
Because, in their opinion, I betrayed the Jewish people. Survivors say to me, you can forgive everything but the Nazis.
Ihrer Meinung nach, so Eva Moses-Kohr, habe sie die Juden verraten. Überlebende sagten zu ihr, du kannst alles vergeben, nur nicht den Nazis. Die philosophische Auseinandersetzung darüber ist nicht neu. Sabine Boshammer, Professorin für Philosophie an der Universität Osnabrück.
Tatsächlich ist die philosophische Debatte in den 60er Jahren auch in Gang gekommen, die Debatte über das Verzeihen, durch ein Essay eines französischen Philosophen, Wladimir Jankelevich, der über das Unverzeihliche an Auschwitz geschrieben hat. Und das war im Zusammenhang einer juristischen Debatte, nämlich die Debatte um die Verjährung der Naziverbrechen. Das Problem war damals, gab es noch eine Verjährung für Mord. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Aber in den 60er Jahren kam man in Schwierigkeiten, weil die Verjährungsfrist waren 20 Jahre. Und 1965 war 1945 20 Jahre her. Aber die meisten Täter waren noch gar nicht belangt worden. Also hatte man das Problem, dass deren Verbrechen, wenn man nichts ändert, jetzt bald juristisch verjähren würden.
Erst 1979 wurde das Strafgesetzbuch dahingehend geändert, dass Mord nicht mehr verjährt.
Dabei hat dieser Essay von Wladimir Jankelevich durchaus eine Rolle gespielt. Und der hat ein starkes Plädoyer für das Unverzeihliche gehalten. Und Jankelevich hatte so ein bisschen den Gedanken, dass wir uns als Gesellschaft auch ein sittliches Profil dadurch geben, dass wir sagen, bestimmte Dinge werden in diesem Land niemals verjähren und niemals verziehen werden. Er hat das ziemlich nah beieinander gesetzt.
Unverzeihliches kann es auf gesellschaftlicher Ebene ebenso geben wie auf persönlicher Ebene. Und in der Debatte über das Verzeihen stellt sich immer wieder auch die Frage nach der Reue. Inwieweit ist sie Voraussetzung für den Akt des Verzeihens? Oliver Hallig rät hier aus philosophischer Sicht zur Differenzierung.
Ich glaube nicht, dass Reue eine begriffliche Voraussetzung für Verzeihen ist. Das heißt, es gibt auch so etwas wie unbedingtes Verzeihen in dem Sinne, dass man ohne jede Reue mit Verzeihen reagieren kann. Es gibt aber gute Gründe für die Annahme, dass Reue eine normative Bedingung für das Verzeihen ist, in dem Sinne, dass der Verzeihende häufig zumindest Reue zur Bedingung dafür machen sollte, dass er bereit ist, diese Verzeihung auch auszusprechen. Und die meisten Philosophinnen und Philosophen, die wir hier eingeladen haben, sind auch dieser Meinung, dass Verzeihen also nicht unbedingt, soll heißen, ohne Bezugnahme auf einschränkende Gründe zu rechtfertigen ist, sondern nur bei Vorliegen solcher restriktiver Gründe, wie zum Beispiel Charles Griswold.
Charles Griswold, Professor für Philosophie an der Boston University, hat sich intensiv mit der Zwangslage des Täters beschäftigt, der sein Fehlverhalten bereut und sich von seiner Schuld belastet fühlt. Ein möglicher Ausweg sei aus christlicher Sicht die göttliche Vergebung, aus weltlicher Perspektive die Selbstvergebung. Griswold aber bringt noch eine dritte Option ins Spiel, denn
ich behaupte, Selbstvergebung ist eine Vorstellung, die in diesem Fall immer noch sehr eng mit Einstellungen der Vergeltung gegenüber einem Selbst verbunden ist. Schuld, möglicherweise Selbsthass, der Wunsch nach Bestrafung können hierzu einen Beitrag leisten. Und insofern man Selbstvergebung sucht, ist man eng an diese vergeltenden Einstellungen gebunden. Ein besserer, vielversprechenderer Ansatz könnte so etwas wie Selbstmitgefühl sein. Denn in Selbstmitgefühl, wie ich es verstehe, gibt es nicht in der gleichen Weise ein Bedürfnis nach Vergeltung, Beschuldigung und Bestrafung. Und von daher eröffnet es die Möglichkeit, seine Entscheidungsfreiheit wiederzugewinnen.
Die Tat, das begangene Unrecht, lässt sich nicht rückgängig machen. Aber die Sicht darauf lässt sich ändern, um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen, so Griswold. Eine Perspektive, bei der auch die Haltung des Opfers eine Rolle spielt, so Sabine Boshammer.
Ich glaube, wir erwarten von Menschen, die uns Unrecht tun, dass sie sich selbst dafür Vorwürfe machen, dass sie dafür sowas wie ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, wenn wir jemandem verzeihen, dann sagen wir ihm, du musst mir gegenüber kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich habe dir das verziehen. Wenn es um mich geht, musst du dir dafür keine Vorwürfe mehr machen. Und das, wie gesagt, ist mehr als nur zu sagen, ich bin dir nicht mehr böse. Denn das ist eine Aussage, die bezieht sich auf dein Verhältnis zu dir. Ich erlaube dir, dass du mit dir ins Reine kommst. Aus meiner Sicht ist das für den Vorgang der Vergebung wichtig.
Dem geht oft eine Entschuldigung durch die Person voraus, die ein Unrecht begangen hat. Allerdings, so gibt Oliver Hallig zu bedenken, können Entschuldigungen auch strategisch eingesetzt werden.
Entschuldigungen haben ja häufig etwas sehr Rituelles bekommen. Es gibt sogar die Tendenz, die Tatsache, dass man Wörter wie ich entschuldige mich verwendet, als Grund dafür herbeizuzitieren, dass einem ein Verhalten nicht mehr vorwerfbar sei, was grotesk ist. Ne? Ich habe es doch gesagt, dass es mir leid tut, was willst du denn noch mehr? Also es ist ein sehr veräußerlichtes Ritual und angesichts dessen stellt sich natürlich die Frage, wie man sich ernsthaft entschuldigen kann, in dem Sinne, dass man also unter Anerkennung eigener Schuld das Opfer adressiert und möglicherweise um Verzeihung bittet. Oder ob dieser Akt des Um-Verzeihung-Bittens immer schon eine Form dessen ist, dass man das Opfer unter Druck setzt.
Andererseits, und das geben viele Philosophen zu bedenken, hat der Mensch, der dem anderen verzeiht, natürlich auch Macht über denjenigen, der einem Unrecht getan hat. Die Macht zu verzeihen. Das Verzeihen hat viele Facetten. Es ist als christliche Tugend hoch angesehen. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen nicht leicht, anderen zu verzeihen, den Groll und die feindlichen Gefühle zu überwinden. Es muss erst wieder eine Basis gegenseitigen Vertrauens entstehen. Und nicht immer gibt es eine zweite Chance, meint Sabine Boshammer von der Universität Osnabrück.
Aus meiner Sicht heißt Verzeihen allerdings nicht, dass wir wieder Freunde werden, jedenfalls nicht notwendigerweise. Allerdings glaube ich, ist es schwierig, wieder Freunde zu werden, ohne dass man sich vorher verziehen hat. Also, Verzeihen kann ein erster Schritt auf dem Weg zur Versöhnung sein, aber Verzeihen kann auch Trennungen erleichtern. Insbesondere, wenn wir an besonders intime Beziehungen denken, wie zum Beispiel Partnerschaften oder Ehen. Da kann es durchaus sein, dass die Tatsache, dass ich meiner Partnerin vergebe, dass sie mich zum Beispiel betrogen hat, die Trennung leichter macht. Es ist kein Widerspruch, wenn jemand sagt, in Ordnung, ich verzeihe dir das, aber ich möchte mit dir nicht mehr leben.
Verzeihen und Vergeben aus philosophischen Blickwinkeln betrachtet. Und damit geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Und Sie können jetzt die Jazz Facts hören, wenn Sie mögen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen dabei Bettina Köster.